qualifizierter Besetzung. Es wäre vielleicht interessant, an solchen Tagen mal so eine Europakarte zu haben, wo man dann so die Pünktchen leuchten sehen könnte, wie viele gerade jetzt in Kroatien oder irgendwo in England oder in Norwegen oder sonst wo ihren schönen Urlaub verbringen. Ja, mein Name ist Peter Unsinn, ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Im Juli werden wir eine kurze Predigtreihe über den Jakobusbrief hören. Und diese Predigtreihe hat letzten Sonntag begonnen und ich fasse mal ganz kurz zusammen, was so die ersten Impulse waren. Also, dieses Zitat von Jakobus aus 2,17, das fasst so ganz kurz zusammen, worum es das letzte Mal ging. Jakobus ist das ungeheuer wichtig, dass es zwischen dem Glauben, also den Inhalten, den Wissen, den Überzeugungen und den Taten einen ganz engen Zusammenhang gibt. Oder nicht nur einen ganz engen, sozusagen für ihn einen zwingenden Zusammenhang. Und er formuliert es dann teilweise recht krass und sagt, ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, ist in sich selbst tot. Herausfordernd, wenn wir mal die ganze Diskussion um Rechtfertigung weglassen und wie das zusammenzudenken ist, an sich einfach mal das zu denken, wie ist es mit meinem Glauben, was glaube ich und was davon wird wirklich eine Reaktion oder eine Aktion oder eine Tat. Und ich hatte dann zwei Sätze formuliert. Das eine war anhand dieses Beispiels, was der Jakobus macht. Der sagt, also da sind ein paar Leute vor dir und denen geht's offensichtlich schlecht und die sind arm und die haben nichts Gescheites anzuziehen und die haben nichts zu essen. Und dann sprichst du denen fromme Worte zu und sagst, der Herr segne dich und gehab dich wohl und es möge dir gut ergehen. So, und das war das Erste, was sichtbar geworden ist, dass Jakobus sagt, es gibt Dinge, die liegen uns offensichtlich vor Augen. Ja, da muss ich gar nicht erst fragen, soll ich oder soll ich nicht, sondern die hat Gott mir in den Weg gestellt und ich bin aufgefordert, der Not, die ich sehe, zu begegnen. Und eine zweite, etwas andere Variante von Glauben macht er an dem Beispiel vom Abraham deutlich. Abraham hatte ein Wort, dass er das Land seiner Väter verlassen soll und in ein Land gehen soll, das Gott ihm zeigen wird. Also das heißt, er hatte eine Richtung, aber er musste die Schritte dazu Schritt für Schritt gehen. Er wusste nicht gleich am Anfang, was am Ende dieser Reise für ihn stehen wird und wie das Land sein wird, das am Ende dieser Reise stehen wird. Und das war das Zweite, dass Glauben eben auch heißen kann, Schritte zu tun im Vertrauen auf Gott, Dinge, die wir gehört, die wir wahrgenommen haben und in diesem Vorwärtsgehen Schritt für Schritt dann zu erkennen und zu erfassen, was Gott auf dem Herzen hat. So, heute soll der Schwerpunkt nochmal woanders liegen. Die Inflation der Worte, so hat es letzte Mal schon geheißen, da ging es aber um die Taten. Diesmal habe ich es genannt, die Inflation der Worte oder wie leicht unsere Worte auf die schiefe Bahn kommen. Also sich in eine Stimmung, ein Klima bewegen, das einfach nicht gut ist, das schlecht ist und zerstörerisch ist. So, heute mute ich euch mal zu, was man ja eigentlich machen soll, so gleich 10 Dinge auf einmal zu nennen, aber ich habe nachher noch andere Aufzählungen, von daher mal auf einen Blick. Haben wir auch das letzte Mal schon Teile davon gesehen. Also hier beschreibt er diese sozusagen schiefe Bahn, auf die die Worte der Leute, die er adressiert, gekommen ist. Also er sagt, das sind Leute, die müssen zu allem, was gesagt wird, sofort sozusagen immer gleich rausplaunzen und einen Kommentar, einen Senf dazu geben. Und sie werden dann auch noch sehr schnell zornig dabei, vielleicht wenn andere dann eine andere Meinung haben oder Dinge anders sehen oder nicht einsehen, was sie da von sich geben. Dann beschreibt er als eine zweite Krankheit, dass Worte benutzt werden, äußerlich ausgesprochen, aber auch innerlich verbunden sozusagen mit inneren Wertigkeiten oder Fehlwertigkeiten eigentlich, um andere Leute ab- oder aufzuwerten. Also er nimmt dieses Beispiel, da kommt jemand rein, der hat ein tolles Gewand, der hat den fetten goldenen Ring an, wahrscheinlich ein Symbol für die römische Ritterschaft, und zu dem wird dann gesagt, komm, hier ist ein toller Platz, setz dich und fühl dich wohl. Und dann kommt ein zerlumpter, abgerissener Sklave rein und zu dem wird gesagt, na, setz dich irgendwo in die letzte Reihe, in die Ecke oder zu meinen Füßen oder sonst was. Also Worte werden benutzt, um Menschen in einer schlechten Weise ja zu schmeicheln oder sie abzuwerten. Worte werden benutzt, um sich zu profilieren. Eine Krankheit anscheinend in dieser Gemeinde oder der Gruppe von Leuten, die ihr anspricht, dass es hier nicht wie bei uns ist, wo es etliche gibt, die gern predigen. Aber es ist nicht so, dass die Leute sich hier reißen und streiten und sagen, nee, Peter, heute wollte ich eigentlich, mach doch mal, dass du jetzt hier vorkommst, ich weiß es besser und der Herr hat auch mächtiger zu mir gesprochen. Also dort in der Gemeinde muss es wohl so gewesen sein, dass es auch ein Kampf sozusagen, um diese Möglichkeit zu lehren und sich damit zu profilieren und jemand zu sein. Und auch das wurde mit Worten ausgefochten. Dann kommt dieses ganze Kapitel, was ich nachher auch nochmal lesen werde, wo er beschreibt, Leute hatten ihre Zunge nicht im Griff. Ja, sie haben einfach schlechtes Zeug, dummes Zeug, verletzendes Zeug geredet. Oder sie haben Gott gelobt, ja, so wie es wir gerade getan haben, und haben im nächsten Moment zu jemandem gesagt, du Idiot oder du gottloser Narr oder du Tölpel oder du Unverständiger oder sonst irgendwas. Dann eine weitere Krankheit war, dass Worte gesagt wurden, vielleicht auch durchaus mal auch gute Worte, aber dass es bei vielen eine Haltung gab, ich lass mir doch von dir nichts sagen. Also ihr sitzt hier drin und sagt, ist ja schön, dass du da draußen stehst, aber wir lassen uns doch von dir nichts sagen. Wir wissen es nämlich alle viel besser und eigentlich sollten wir hier vorne stehen. Also Worte wurden gesprochen, aber Leute haben die nicht in sich aufnehmen lassen. Dann wurden Worte benutzt, um schlecht übereinander zu reden, andere niederzumachen, andere über irgendeinen inneren Maßstab Leisten zu schlagen, zu verurteilen, zu richten. Oder Worte wurden benutzt eben, um sich selber groß und mächtig zu machen. Ich fliege jetzt in die USA und ich habe dort fettes Business und werde mehrere zig Millionen dort bewegen und andere zig Millionen Gewinn machen. Also mit Worten wurde man oder haben Leute benutzt, um sich selber sozusagen irgendwie groß zu machen. Und dann, vielleicht in unserer Kultur nicht so verbreitet, aber in der orientalischen Kulturen vielleicht stärker, eben auch dann dieses Schwören und mit Worten, ich schwör's dir bei Gott und bei Menschen und bei sonst was, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, meiner Schwester, weiß der Geier, ich werde so und so machen. Also das zeigt mal sozusagen die ganze Fülle auf des Fehlverhaltens rings um Worte, die es dort in dieser Gemeinde gegeben hat. So, und ich lese euch jetzt mal die Stelle vor, wo Jakobus das in mehreren Versen konzentriert. Es ist Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Ich lese es in der Übersetzung das Buch. Nicht viele von euch sollten als Lehrer auftreten, meine Schwestern und Brüder. Denn wir wissen doch, dass wir dann einer noch strengeren Beurteilung unterzogen werden. Denn es unterlaufen uns allen doch vielfältige Fehler. Wenn jemand sich in seinen Worten ganz im Griff hat, dann ist diese Person schon ein fehlerloser Mensch und in der Lage, den gesamten Körper zu beherrschen. Das sieht man auch bei Pferden. Wir legen ihnen das Zaumzeug in das Maul, damit sie uns gehorchen und können damit dann den ganzen Körper des Tieres lenken. Oder denkt an die Schiffe, die doch ziemlich groß sind und von heftigen Winden hin und her getrieben werden. Sie werden schließlich auch von sehr kleinen Rudern gelenkt, und zwar dorthin, wo der Steuermann es sich vornimmt. So ist die Zunge ein sehr kleines Körperteil und kann doch sehr viel bewirken. Ganz gleich, wie klein das Feuer ist, es kann doch einen großen Wald anzünden. Und die Zunge ist ein Feuer, ja ein ganzer Kosmos der Ungerechtigkeit in all ihren Begehrlichkeiten. Unter all den Gliedern an unserem Körper ist gerade sie es, die den ganzen Leib verschmutzt. Sie zündet mitten in der Welt ein Feuer an, das unaufhörlich brennt wie ein Rad, das sich immer weiter dreht. Ja, dieses Feuer ist direkt von der Hölle entzündet. Jede Tierart und Vogelart und alle kriechenden Tiere und Seetiere werden gebändigt und sind immer wieder gebändigt worden durch die natürlichen Fähigkeiten der Menschen. Doch die Zunge kann keiner bändigen. Sie ist ein unruhiges Übel voll von todbringendem Gift. Mit ihr danken wir Gott und zugleich reden wir Fluchworte gegen Menschen, die doch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. So kommen aus ein und demselben Mund der Segen und der Fluch. Das, meine lieben Schwestern und Brüder, soll nicht so sein. Bringt etwa eine einzige Quelle gleichzeitig sauberes und verschmutztes Wasser hervor? Es ist undenkbar, liebe Schwestern und Brüder, dass an einem Feigenbaum Oliven wachsen oder an einem Weinstock Feigen. Genauso wenig kann eine versalzte Quelle Süßwasser hervorbringen. Ja, ein krasser Text und eigentlich einer, wo ich sage, ja, wie soll's denn jetzt gehen? Also oben sagte, wenn jemand sich in seinen Worten ganz im Griff hat, dann ist diese Person schon ein fehlerloser Mensch. Und dann beschreibt er im Folgenden aber, doch die Zunge kann keiner bändigen. Sie ist ein unruhiges Übel, voll von todbringendem Gift. Mit ihr danken wir Gott und fluchen Menschen. Das darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle süßes und bitteres Wasser, kann ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen. So, was tun? Vielleicht, ich weiß nicht, formuliert er es so krass, weil wir diese Spannung ja oft genauso erleben. Ja, wir wissen, was Worte für eine Macht haben, positiv und negativ. Ja, wir haben erlebt, was Worte angerichtet haben in unserem Leben, wenn jemand uns an einem wunden Punkt eine heftige Kritik oder Abwertung oder irgendwas reingehaut hat. Oder umgekehrt, wir wissen und haben erlebt, was Worte positiv in unserem Leben gemacht haben, ja. Leute, die uns ermutigt haben, die uns aufgebaut haben, die Dinge in uns gesehen haben und auch benannt haben, die wir selber noch gar nicht gesehen haben, was das bewirkt hat. Und gleichzeitig vermute ich mal, erleben wir uns alle auch als Leute, die sich auf die Zunge beißen und denken, oh, hätte ich mein Maul doch lieber gehalten und hätte ich nichts gesagt. Also wir erleben, so wie Paulus das hier beschreibt, diese Kluft. Ja, wir wissen um die Macht von Worten, positiv und negativ, und gleichzeitig denken wir oft, sobald es uns rausgerutscht ist, oh Mann, hätte ich lieber die Klappe gehalten. Oder wir merken dann hinterher, oh, was habe ich da gemacht? Ja, ich wollte es gar nicht, und trotzdem habe ich mit dem jemanden zutiefst verletzt. Das heißt, bei den Worten geht es zutiefst um das, was in uns ist. Denn die Worte, die kommen ja sozusagen, wir sind nicht irgendein neutraler Rechner, der einfach irgendwie die sinnvollsten Worte von sich gibt, sondern die Worte kommen zutiefst gesteuert aus unserem Inneren. Die haben was mit unseren Prägungen, mit unseren Motiven, mit unseren Werten, mit unseren Einstellungen, mit unseren Ängsten, mit unseren unerfüllten Dingen zu tun. Und wenn man den Jakobusbrief mal so durchgeht und mal schaut, was wird denn da so an inneren Motiven, Beweggründen oder auch Werten genannt, dann findet man eine ganze Liste. Also der Jakobus fängt an und sagt, in eurem Inneren, da kocht es von Begierden. Ja, und er benutzt dann Wort, was heißt, die sind wie widerstreitend und die zerren euch mal hierhin und dorthin und nach vorne und nach hinten. Und mit dem, was da in eurem Inneren tobt, entsprechend kommen eure Worte dann auch mal so oder so oder so raus. Dann, wie schon kurz erwähnt, Zorn lebt in euch. Ja? Du sagst mir was und der Zorn wallt in mir auf, weil du so Unrecht hast. Ja, natürlich habe ich voll Recht. Also, Zorn kommt in uns hoch aufgrund von Dingen, die innerlich uns passieren. Ja, ich fühle mich abgewertet, ich fühle mich verletzt oder ich werte den anderen ab dabei und es entsteht eine Wut in mir. Wie kann man nur so falsch und so daneben liegen? Dann, ich habe Wertungen in mir, die sind, hier wird übersetzt, unlauter. Oder die sind von Äußerlichkeiten bestimmt. Das ist dieses Beispiel, was Jakobus macht, wenn der Reiche und der Arme reinkommt. Ja, da läuft in mir was ab, das ist irgendwie nicht richtig. Ja, der Reiche kommt rein und ich muss mich aus irgendeinem inneren Motiv, muss ich mich bei ihm einschmeicheln und schön machen und gleich gucken, dass ich derjenige bin, der irgendwie anknüpft oder was. Und dann kommt der Arme rein und ich weiß, mit dem kann ich nichts anfangen, der hat keine Rolle für mich, keine Bedeutung, der kann mir nicht helfen, den werte ich entsprechend ab. Aber das hat zu tun mit inneren Dingen, die bei mir vorhanden sind, wie ich dann auch mit meinen Worten nach außen hin rede und reagiere und mit Menschen umgehe und sie schätze oder sie abwerte. Dann beschreibt Jakobus, Worte entstehen dort in diesem Szenario, was er vor Augen hat, dann in einem Klima, wo Leute innerlich von Bitterkeit erfüllt sind oder von Streitsucht. Ja, die sind, keine Ahnung, vielleicht im Lauf ihrer Geschichte und ihres Erlebens, vielleicht haben sie lauter schlechte Gemeinden erlebt und sind im Lauf der Zeit bitter geworden über das, was sie in Gemeinden erlebt haben und entsprechend immer auf Verteidigung oder die alten Verletzungen herauszubringen. Oder jemand, keine Ahnung, fühlt sich immer leicht angegriffen, weil er unsicher ist in seinem Inneren und kommt deswegen sofort in Streit und in Verteidigung rein. Dann sagt Jakobus, Selbstsucht erfüllt Leute, die er dort vor Augen hat. Also es geht um eigene Motive, um eigenes Erfüllen, um eigenes Zurechtkommen, um eigenes Gut dastehen, um eigenes geliebt, angenommen, Recht haben oder was auch immer. Oder auch materiell Dinge haben, bekommen und sonstiges. Neid bestimmt Worte. Ja, ich bin so neidisch, ja, weil du so einen tollen Job hast, der so fett bezahlt wird. Ja, und deswegen muss ich dir dann auch mit Worten irgendwie Kontra geben und blöde Bemerkungen oder Spitzen oder sonst was machen. Er sagt, ihr habt Leute unter euch, die sind unentschlossen. Das Wort, was dort steht, ist wie eben unser Wort zwiespältig, ja, gespalten in zwei Persönlichkeitsanteile. Und die Worte, die dann kommen, sozusagen, die schwanken auch zwischen diesen Teilen der Persönlichkeit, die drin sind, die sind vielleicht mal so, ja, ganz nett und ganz freundlich und bei der nächsten Gelegenheit, was weiß ich, scharf und bitter und sonstiges. Und das Letzte, die sind von Prahlerei, also letztlich wahrscheinlich von fehlender Selbstsicherheit, von fehlendem Wertgefühl oder Ähnlichem bestimmt. Also was wir an Worten sprechen, hat zutiefst mit dem zu tun, was lebt eigentlich in uns, ja, an Motiven, an Wertschätzung oder Nichtwertschätzung der eigenen Person, an Verletztheiten, an Bitterkeiten oder auch eben an Dankbarkeit, an Erinnerung und Wertschätzung von Zeiten, die Gott in mein Leben geschenkt hat oder die Menschen in mein Leben geschenkt haben. Aber was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen Szenario sozusagen? Ja, der inneren Motive und Werte, die teils mal gut und teils unausgereift sind, ja, die teils Menschen fördern, wenn sie rauskommen, teils sie verletzen. Jakobus sagt schlicht, es soll nicht so sein. Also, der macht sich jetzt nochmal keinen Kopf an dieser Stelle über das, was da innerlich abläuft. Der sagt, es soll nicht so sein, aus einer Quelle kommt ja auch nicht irgendwas Genießbares und was Ungenießbares. Oder an einem Feigenbaum hängen keine Oliven, an einem Weinstock keine Feigen. So, wenn ihr diesen letzten Vers da lest, erinnert euch der an irgendetwas? Gibt's irgend so eine Klinge, wo er sagt, ja Mensch, irgend so was Ähnliches habe ich doch schon mal an anderer Stelle gehört. Es klingelt nicht. Jakobus hat interessante Parallelen zu Jesus' Worten und auch zur Bergpredigt. Und wenn er hier schaut, kann ein Feigenbaum Olivenhor bringen oder ein Weinstock Feigen. Anders Beispiel, aber sozusagen gleiche gedankliche Systematik dahinter bei Jesus. Ja, man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornensträuchern und Weintrauben, nicht an Brombeerbüschen. So, und jetzt greife ich mal auf ein Jesuswort zurück, weil ich finde, das fasst in einer ganz konzentrierten Form das, was Jakobus da beschreibt mit seinen ganzen aufgezählten Begierden und Motiven und diesem langen Wort über die Zunge und die Worte, die rauskommen. Das fasst diese Lebenserfahrung ganz prägnant zusammen. Jesus fasst es zusammen. Er sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil die Schatzkammer seines Herzens mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Was immer im Überfluss in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. So, ich habe es hier nochmal größer. Was immer ganz unten im Überfluss in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Und ich habe mal dazu gesetzt, auch dein Schweigen. Also Jakobus zielt hier natürlich sehr stark aufgrund der Situation, die er vor Augen hatte, auf das Reden und die Worte der Leute ab. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für unser Nichtreden, gilt natürlich auch für unser Schweigen. Heute ist leider meine Frau nicht da, mein Lieblingsdemonstrationsobjekt. Also wenn ich jetzt, und ihr habt ja viele hier, die in Beziehungen sind und Partnerschaften oder könnt ihr auch mit Freunden machen, nehme ich doch mal Frank hier, sitzt auch günstig hier vorne. Also, ich kann jetzt zu Frank kommen und kann sagen, also dein Schlagzeugspiel heute war wirklich wieder klasse. Da wird er sich freuen, ja, und wird sagen, toll, dass mir das einer auch mal sagt. So, ich könnte aber jetzt auch jemand anders sein und könnte schweigen und denken, oh, der Kerl, der hat überhaupt kein Taktgefühl. Ja. Also erstens spielt er immer den gleichen Rhythmus und dann immer so knapp daneben. So, ich schweige. Ja, ich sag nichts zu ihm. Aber in meinem Inneren passiert was. Ja, er spielt das nächste Mal und ich denke mir, ach. Und dann höre ich ihn das dritte Mal. Ich denke, das ist kaum zum Aushalten. Ja. Und das ist das vierte Mal und dann gehe ich, sag mir, nee, wenn Frank spielt, komme ich gar nicht mehr erst in den Gottesdienst. Kann man nicht anhören. So, das heißt, egal ob das meine Worte sind oder auch ob ich schweige, beides hat Auswirkungen auf eine Beziehung. Ja, Frank wird es merken, dass der Peter irgendwie ihm gegenüber komisch drauf ist. Er wird nicht wissen, warum und was hat er eigentlich und vielleicht fragt er dann auch gar nicht. Ja, aber beides wirkt was. Natürlich auch, wenn ich das jedes Mal ihm sagen würde und sagen würde, also du kannst überhaupt nicht Schlagzeug spielen, bist echt immer voll daneben. Würde natürlich genauso was machen. Also, das heißt, unsere Worte und das, was innerlich in uns ist, ob ich es artikuliere oder ob ich schweige, es macht was in unseren Beziehungen. Wer in einer Paarbeziehung ist, weiß das sehr gut. Ja, also es kann furchtbar sein, wenn jemand ständig am Meckern ist. Und es kann furchtbar sein, wenn jemand ständig am Schweigen ist. Ja, und man nie weiß, woran ist man, was ist denn eigentlich los? Habe ich irgendwas verkehrt gemacht oder sonst was? Und alles hängt letztlich immer zusammen mit Dingen, die in unserem Inneren da sind. Ja, bin ich jemand, der sich wertgeschätzt weiß und deswegen andere wertschätzen kann? Bin ich jemand, der selber vielleicht permanent mit sich unzufrieden ist und auch ungeheuer schnell ständig mit anderen unzufrieden ist? Das, was in meinem Inneren lebt, wird in Worten rausfließen, ermutigend oder kritisierend oder niedermachend oder aufbauend oder fördernd. Und auch mein Schweigen, das wird in der Regel wahrscheinlich nicht ermutigend sein. Also ich weiß nicht, ob es ein ermutigendes Schweigen gibt, könnt ihr mal drüber nachdenken. Also die Frage ist, was füllt mein Herz? Da müsste man natürlich jetzt noch mit einer extra Predigt allein ansetzen. Aber das ist etwas, das könnt ihr zum Beispiel heute Nachmittag oder wenn ihr morgen mal Ruhe habt, mal vor Gott bringen und ihn fragen, Vater, was sind eigentlich die Haltungen, die Motive, positiv und negativ, die mich am stärksten prägen? Ja, und da Gott euch kennt und euch individuell kennt, kann er euch auch individuell sagen. Da wird er vielleicht sagen, deine Angst, ja, ist dein stärkstes Motiv. Oder deine tiefe Verletztheit ist dein stärkstes Motiv. Oder deine Dankbarkeit über dein Leben und was Gott dir geschenkt hat, ist dein stärkstes Motiv. Also fragt Gott selber mal nach den Motiven eures Herzens oder fragt ihn nach einer Sache. Vater, zeig mir ein Motiv meines Herzens, an dem du mit mir leben, reden, arbeiten möchtest. So, Jakobus gibt in einem weiteren Text, gibt er doch eine Idee und eine Linie, was kann man denn praktisch jetzt tun? Das ist Jakobus 1, 21, 22. Also er sagt zuerst mal, trennt euch von innerem Schmutz und von Bosheit. Das heißt, wenn ihr vor Gott kommt, wenn ihr ihn fragt nach euren inneren Motiven und Befindlichkeiten oder wenn ihr Dinge schlichtweg auch schon wisst und erkannt habt und ihr merkt, die sind schädlich oder hinderlich oder die machen euch das Leben mit anderen oder die machen euch Beziehungen schwer. Zum Beispiel, wenn ihr wisst, dass ihr 50 Grolle mit euch mitschleppt. Ja, die machen euch das Leben schwer, wenn ihr einen Groll habt auf mich und auf die anderen in der Gemeindeleitung und auf unser Schlagzeuger hier und auch auf unseren Gitarristen und was weiß ich sonst noch alles. Ja, die Grolle werden euer Leben beschweren. Also trennt euch davon. Was heißt es? Ich kann sie manchmal Gott alleine bringen und sagen, Vater, ich bring dir meinen Groll über. Ich bitte dich um Vergebung für meinen Groll. Vielleicht muss ich manchmal auch zu dem anderen hingehen und sagen, Mensch, ich habe einen Groll deswegen und deswegen. Lass uns mal darüber reden. Aber Jakobus fasst zusammen, findet Wege, wie ihr euch von diesen inneren negativen Dingen, ja, er nennt es ein bisschen krasser, Schmutz und Bosheit, wie ihr die loswerden könnt. Und klassisch im Neuen Testament ist Buße, das heißt, man wird der Dinge gewahr, man benennt sie, man bekennt sie vor Gott alleine oder vor Menschen oder mit Menschen und übergibt das, was innerlich einem den Mist macht, Gott. So, manchmal wird es auch Sachen geben, an denen wird man seelsorgerlich eine Zeit lang dran bleiben. Also wenn ihr da drüben jetzt mal schaut, da sitzen der Ralf und die Dagmar, die sind sehr erfahren in Seelsorge. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie ist denn das mit inneren Motiven, die ihr nicht loswerdet, das sind zum Beispiel Leute, die könnt ihr einfach mal fragen und könnt mal sagen, Mensch, was habt denn ihr Erfahrung, wie man so diesen inneren Käse und so diese Prägungen und was einem das Leben schwer macht, negativ, wie man das los wird. Dann sagt er, nehmt lernbereit und sanftmütig kann man das auch übersetzen, das in euch gepflanzte Wort auf. Also wenn ihr dieses Wort von Jesus, der sagt, was in euch ist, wird eure Worte bestimmen, ist es ganz offensichtlich, ja. Wenn da lauter Negatives und Müll und Mist und Ärger und Groll und zu kurz kommen und beleidigt sein und weiß der Geier, was drin ist, dann wird natürlich das rauskommen. Das heißt, wir müssen da wie spülen, ja, und dann beginnt es, diese negativen Dinge oder schlechten Dinge rauszuspülen. Und das machen wir, indem wir sozusagen anderes einfüllen. Und was gibt es Besseres, als Dinge von Gott einzufüllen? Gott hat eine Fülle von Worten. Ja, und da müsst ihr nicht mit den allerschwierigsten, kompliziertesten und schwer verständlichsten anfangen, sondern mit den Worten, die euch erstmal einleuchten, die euch treffen, die euch ermutigen, die euch aufbauen. Und wenn ihr euch mit denen füllt, wird es andere Dinge beginnen, aus eurem Leben rauszutreiben. Nehmt das in euch gepflanzte Wort auf. Ist auch vielleicht manchmal so mit Predigen. Ja, das ist wie so eine kleine Pflanzung. Und die Frage ist immer, macht man was damit oder tut man es gleich wieder weg? Und der guten Gewohnheit halber hat man das letzte Mal auch kriegt ihr später wieder eine kleine Zusammenfassung dieser Predigt, wo ihr dann einfach dieser Pflanzung, diesmal habe ich mehr gemacht, Niki, damit du auch noch eins kriegst, gemeint, habe ich letztes Mal gemerkt, waren zu wenig, damit ihr sozusagen einen Samen, der da gestreut würde, über den Umgang mit Wörtern, einfach zu Hause nochmal weiter nachgehen könnt. So, was sagt er noch? Und dann sagt er, werdet Leute, das ist ja sein Grundsatz, die das in Tat umsetzen. Also auch Worte haben ja was mit Tat zu tun. Ja, ich kann mir denken, ach, die haben heute einen klasse Lobpreis gemacht. Das ist schön, wenn ich mir das denke. Ne? Denkt ihr euch wahrscheinlich auch immer, schön, dass sie das alle denken. Aber die Tat ist natürlich, wenn ich hingehe und sage, Mensch, ihr habt heute klasse gespielt. Oder wenn ich hier unsere Technik sehe, ja, es ist schön, wenn ich mich freue, jetzt guckt sie gerade hoch, wenn ich mich freue und sage, Mensch, ist heute gut gelaufen. Ja, die Lieder sind ganz flüssig gekommen, eins nach dem anderen. Oder ich kann ihm sagen, Mensch, hast du klasse gemacht. Also auch unser Umgang mit Worten hat natürlich etwas mit Tun zu tun. Ja, ich kann mir denken, ja, den will ich mal ermutigen. Oder die, meine Frau, mein Sohn, mein Wassers. Oder ich kann es tatsächlich tun. Also auch hier gilt das Gleiche. Er sagt, schaut, dass ihr den inneren Schmutz loswerdet. Füllt euch mit Positiven, mit dem, was von Gott an Wort kommt. Und dann beginnt das auch zu leben und zu praktizieren. Ja, dankt, ermutigt, baut auf, sagt gute Dinge. Ja, gebt gute Wegweisung, gute Ratschläge, lasst euch selber was sagen und Ähnliches. So, alles zusammen. Trennt euch von dem inneren Krempel, der euch füllt und auch die Worte rauskommen lässt. Bei Bedarf nehmt Seelsorge in Anspruch, wenn er nicht weiterkommt. Nehmt das Wort Gottes auf, was euch mit anderen Dingen füllt und auch eure Worte anders macht. Werdet Leute, die das dann auch tatsächlich tun. Also ihr Reden, Ermutigen, Danken ändern. So, in komprimierter Form. Was immer im Überfluss in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden und dein Schweigen. Kann man bei Lukas nachlesen oder diesen langen Jakobustext. Dann diese Anregung und Frage, mal vor Gott zu kommen und zu fragen nach den Motiven. Vater im Himmel, was sind denn eigentlich bestimmende oder ein bestimmendes Motiv meines Lebens? Und dann diese Anleitung von Jakobus zu sagen, trennt euch innerlich von dem, was negativ ist, nehmt die positiven, guten Worte Gottes auf und beginnt auch in einer anderen Weise zu reden. Amen. So, der Herr möge euch segnen beim Umgang mit euren Worten, beim Nachdenken über das, was Gottes Worte an Anregung hat und auch beim Umsetzen in die Praxis. Amen. So, jetzt bete ich noch kurz für euch und für mich auch und dann geht's mit den Infos weiter.